We Are Family, der Familiengesundheitspodcast der IKK Südwest.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Martina Straten und ich freue mich auf einen ganz besonderen Podcast heute. Wir werden uns mit dem Thema Darm beschäftigen. Zwei absolute Fachleute sind bei mir. Wir drehen in ihrer Praxis im Zentrum Innere Medizin Völklingen. Und wir sprechen über Vorsorge, wir sind bei einer Darmspiegelung hautnah dabei, um den Ganzen auch ein bisschen den Schrecken zu nehmen, denn das Thema scheint vielen Menschen unangenehm zu sein. Der Monat März steht zum 24. Mal in Folge in Deutschland ganz im Zeichen der Darmkrebsvorsorge und das ist ein super wichtiges Thema. Jedes Jahr gibt es in Deutschland 54.610 Darmkrebsneuerkrankungen und 22.670 Todesfälle. Das muss man sich mal so vergegenwärtigen. Darmkrebs ist bei uns der zweithäufigste Krebs bei Frauen und Männern. Was mich aber sehr freut, ist, dass immer mehr Menschen die Leistungen des Darmchecks in Anspruch nehmen. Und das ist wirklich gut, denn dieser Krebs lässt sich verhindern. Es gibt eine Chance, ihn gar nicht erst entstehen zu lassen. Er entsteht, kurz zur Erklärung, meistens aus Polypen. Das sind sichtbare Veränderungen der Darmschleimhaut. Und wenn diese Vorstufen rechtzeitig entdeckt und entfernt werden oder wenn der Krebs in einem noch frühen Stadium entdeckt wird, kann man ihn meist zu 100% verhindern. Und über all das spreche ich heute mit Dr. Thomas Stolz, Internist und Gastroenterologe und mit Dr. Klaus Radecke, ebenfalls Internist und Gastroenterologe im Klinikum Saarbrücken und hier im Zentrum Innere Medizin Völkling. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich total, dass Sie sich auf unseren Podcast eingelassen haben und mitmachen. Ich würde gerne mit dem Thema Vorsorge anfangen und mich dann an Sie wenden, lieber Dr. Stolz. Können wir mal kurz allgemein über den Darm sprechen, wie wichtig der ist für unsere Gesundheit, wie wichtig die Darmflora ist? Ich habe neulich eine Riesenschlagzeile gelesen, Frau 117 hat die Darmflora eines Babys und lebt deswegen so lange. Hat das wirklich unmittelbar miteinander zu tun, unsere allgemeine Gesundheit und die Darmflora?
Also wir wissen zumindest, dass die Darmflora eine große Bedeutung für den Menschen hat. Wir wissen leider bis heute noch nicht genau welche. Das ist ein großes Forschungsgebiet, an dem die halbe westliche Welt arbeitet und es zeichnet sich ab, dass da für die Zukunft spannende Ergebnisse zu gewärtigen sind. Aber im Moment ist es noch ein bisschen früh, da schon konkrete Zusagen zu machen. Aber da tut sich sicher in den nächsten Jahren einiges.
Kann man das denn konkret beeinflussen mit Dingen, die man isst? Ich sage nur Stichwort Joghurt und so. Ist das wirklich so gesund für unseren Darm?
Also es ist zweifellos so, dass eine gesunde Ernährung für das ganze körperliche Wohlbefinden und auch tatsächlich für die objektive Gesundheit, das heißt, wie kann ich gesund altern, eine überragende Bedeutung hat. Das geht bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen los, die nach wie vor die häufigste Todesursache in Deutschland sind. Das geht bei den Tumorerkrankungen los. Es gibt Schätzungen, dass über die Hälfte aller Tumorerkrankungen letztendlich über die Ernährung zumindest mit getriggert, mit ausgelöst werden. Und natürlich kommt in dieses Thema auch das Wohlbefinden hinein. Das weiß jeder selbst. Wenn ich mich gesund ernähre, fühle ich mich wohler, als wenn ich das nicht mache. Was nicht heißt, dass man nicht ab und zu mal in Anführungszeichen auch mal sündigen kann. Das Leben muss auch mal Spaß machen. Aber mit einer gesunden Ernährung hat man einen richtig, richtig breiten Fuß irgendwo in der Tür in ein erfülltes und gesundes Leben.
Wir kommen mal zum Thema Vorsorge Darmkrebs. Da gibt es ja zuallererst mal den klassischen Stuhltest. Wie sicher ist der? Also wenn der jetzt auffällig ist.
Der klassische Stuhltest ist seit 6 Jahren abgelöst durch einen neuen Stuhltest. Mhm. Der alte war verbesserungswürdig, der ist aber inzwischen komplett abgelöst. Der neue Test, ein immunologischer Test, der eine andere biochemische Grundlage hat, ist wesentlich empfindlicher, als es der alte war. Und für Menschen zumindest, die sich mit Darmkrebsvorsorge auseinandersetzen, das sollte heute eigentlich ein allgemeines Gebot sein, die sich aber nicht primär entschließen können, eine Darmspiegelung als erste Vorsorgemaßnahme in Anspruch zu nehmen, ist dieser Test inzwischen gut. Er ist nicht überragend, er setzt nicht den Goldstandard der Koloskopie, der Darmspiegelung, aber er ist insofern gut, als er häufig Befunde erkennt, die im Darm sind und dort nicht hingehören. Der Test ist aber so eingestellt, dass auch dann immer mal wieder ein positiver Test erreicht wird. Das heißt, dass auch immer mal wieder Blut in diesem Test vermeintlich nachgewiesen wird oder auch tatsächlich nachgewiesen wird, ohne dass der Patient dann tatsächlich auch eine Erkrankung hat, die für ihn bedrohlich ist. Das ändert aber nichts dran, wenn in diesem Test Blut nachgewiesen wird, dann muss zwingend auch eine Abklärungsdarmspiegelung erfolgen, um die Situationen zu erkennen, die sich hier eben nicht gehören. Das heißt, sind Polypen im Darm oder hat sich vielleicht sogar schon eine Geschwurz gebildet.
Den Stuhltest sollte man jährlich machen, auch wenn keine Beschwerden vorhanden sind, oder?
Den Stuhltest sollte man dann jährlich machen, wenn man sich nicht für eine Darmspiegelung entschieden hat und hat darauf auch seitens der Krankenkasse den Anspruch, dass das kostenlos in der Regel durch den Hausarzt, aber auch mal durch den Urologen, also den Facharzt für Nierenerkrankungen, durch die Frauenärzte und auch durch die Gastroenterologen ausgereicht wird.
Zur Darmspiegelung selber, warum ist die Koloskopie so wichtig für die Früherkennung von Darmkrebs?
Die Koloskopie ist deswegen wichtig, weil, wie Sie eingangs schon gesagt haben, Darmkrebs fast ausnahmslos aus Vorstufen erwächst, aus diesen sogenannten Polypen, die in aller Regel keine oder erst sehr spät leichte Symptome verursachen. Das heißt, ein Patient hat durchaus über Jahre Polypen im Darm, die jederzeit sich weiterentwickeln können und dann Darmkrebs generieren können, also dass aus diesen Polypen der Darmkrebs entsteht. Der Patient weiß das aber nicht, er spürt es nicht, weil diese Polypen keine Beschwerden verursachen. Und durch die Darmspiegelung können diese Polypen sehr sicher nachgewiesen werden und nicht nur das, man muss dann nicht dem Patienten nur sagen, jawohl, Sie haben Polypen und machen sich mal drauf gefasst, in 3, 5 Jahren werden Sie Darmkrebs haben, sondern bei der gleichen Untersuchung können diese Polypen auch entfernt werden, schmerzlos entfernt werden, sicher entfernt werden, sodass dann die Weiterentwicklung dieser Polypen zum Darmkrebs sicher unterbunden ist und der Patient auf viele Jahre hinaus mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eben genau keinen Darmkrebs entwickeln wird.
Und es gibt auch zu der Darmspiegelung keine Alternativen, die genauso zuverlässig sind, sondern das ist wirklich das Nonplusultra, oder?
Das ist definitiv so. Die Alternative wäre eine Operation, dass man den Bauch praktisch eröffnet, den Darm eröffnet und praktisch mit bloßem Auge nachschaut. Aber da werden Sie natürlich keinen Chirurgen finden, der dazu bereit wäre und auch keinen Patienten, der das machen wird.
Natürlich. Und kann man denn selber was machen, um das Darmkrebsrisiko zu senken? Also Rauchen, Alkohol, all die Dinge, die wir sonst auch nie tun sollen eigentlich.
Ja, also wenn Sie nicht rauchen und keinen Alkohol trinken, ist das in vielerlei Hinsicht für den Körper besser, als wenn Sie es damit übertreiben. Das hat niemand was gegen gelegentlich ein Glas Wein. Aber die Einflussnahme auf die Verhinderung von Darmkrebs ist durch diese beiden Genussmittel tatsächlich sehr begrenzt. Übergewicht hat einen Einfluss auf die Entstehung von Darmkrebs, aber jeder weiß auch, wie schwierig es ist, mal gerade so 20 Kilo abzunehmen und vor allen Dingen dieses Gewicht dann auch die nächsten 30 Jahre zu halten. Von daher ist die Lebensführung nur bedingt tatsächlich bei Darmkrebs als Mittel verfügbar, um diesen zu verhindern. Insbesondere muss man mit der Idee aufräumen, dass eine gesunde Ernährung da Wesentliches bewegen wird. Die ganz klare Empfehlung zur Verhinderung von Darmkrebs ist, Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen, Minimum den Test auf verstecktes Blut im Stuhl oder besser gleich den Goldstandard der Spiegelung.
Also ist es dann genetisch veranlagt, dass man den Darmkrebs bekommen kann, wenn es jetzt die Ernährung nicht so eine große Rolle spielt?
Das ist ein wichtiges Thema, das Sie ansprechen. Zunächst mal ist es so, dass jeder, auch wenn in der Familie, also wenn von der Erbanlagenseite niemand an Darmkrebs erkrankt ist, dass jeder Mensch in Deutschland darmkrebsgefährdet ist. Immerhin bekommt jeder 15. zeitlebens Darmkrebs, wenn er sich nicht Vorsorgeuntersuchungen unterzieht. Aber es ist richtig, es gibt eine kleinere, aber sehr bedeutsame Gruppe von Menschen, bei denen Darmkrebs in der Familie bereits bekannt ist. Zum Teil sind das sogenannte sporadische Tumore, da hat vielleicht mal ein Onkel oder der Großvater Darmkrebs gehabt und sonst niemand in einer großen Familie. Zum Teil sind es aber auch Familien, in denen Darmkrebs in ungewöhnlicher Häufung vorliegt. Das geht bis zu jedem zweiten Patient oder bis zu jedem zweiten Familienmitglied, die da im Durchschnitt dann betroffen sind. Und das sind Patienten, die dann unglücklicherweise oder schlimmerweise auch noch sehr frühzeitig oft erkranken, oft schon mit 20, 25, 30 Jahren. Diese Patienten gehören unbedingt identifiziert und einer sehr engmaschigen, zusätzlich über das allgemeine empfohlene hinausgehenden Darmkrebsüberwachung unterzogen.
Was ja mit so chronischen Darmkrankheiten wie Morbus Crohn oder so, ist das auch ein Indikator, der dann später zu einer Krebserkrankung führen kann?
Ja, auch diese Patienten haben ein erhöhtes Risiko, gehören also auch dieser Risikogruppe an, müssen also mit einem erhöhten Risiko häufiger als die 1 zu 15, die ich eben nannte, rechnen, dass sich bei ihnen Darmkrebs entwickelt. Diese Patienten sind aber in aller Regel über dieses Risiko auch informiert. Die sind in aller Regel eng angebunden an gastroenterologische Praxen, weil sie häufig über viele Jahre kontinuierlich intensiv therapiert werden müssen. Aber diese Patienten, das ist richtig, gehören auch zur Gruppe derjenigen, die engmaschiger untersucht werden, als das der Patient, als man das dem Patienten empfiehlt, der nicht einer solchen Risikogruppe angehört.
Lassen wir uns mal kurz über die Kosten sprechen. Übernimmt das dann alles die Krankenkasse, diese ganzen Voruntersuchungen und gibt es da unterschiedliche Ansprüche, weil ab 50, glaube ich, ne, für Männer und Frauen ist die Darmspiegelung empfohlen. Wenn man das jetzt vorher macht, muss es da einen bestimmten Anspruch geben oder wie ist das?
Zunächst ist es richtig, also Männer können schon seit mehreren Jahren ab 50 Jahre diese Darmspiegelung in Anspruch nehmen und dann noch ein zweites Mal mindestens 10 Jahre nach der ersten Untersuchung. Das ist auch der Zeitraum, für den die Darmspiegelung, wenn sie einen unauffälligen Befund ergeben hat, eine sehr weitreichende Sicherheit bietet, dass sich so lange kein Darmkrebs entwickelt.
Lustig, mein Gastroenterologe hat zu mir gesagt, alles unauffällig, aber kommen Sie in 5 Jahren wieder. Ich sagte, ich dachte in 10. Wenn Sie wüssten, was ich so sehe, würden Sie sagen in 3.
Ja, also es ist wie mit dem TÜV auch. Ne? Also wenn Sie beim TÜV Ihr Kraftfahrzeug über den TÜV gebracht haben, ist das keine Garantie, die gibt es nicht. Mhm. Aber die Risikominimierung, das heißt, dass bei einer korrekt durchgeführten Untersuchung, bei einem sauberen Darm mit guter Sicht, bei einem Patienten, der nicht einer Risikogruppe angehört, innerhalb von 10 Jahren Darmkrebs auftritt, ist so gering, dass das eine Wiederholung der Untersuchung deutlich vorher oder auch überhaupt vor den 10 Jahren keinen Sinn macht. Mm. Nochmal zurück zu Ihrer vorherigen Frage. Männer ab 50, das wird von der Krankenkasse problemlos finanziert. Die Krankenkassen schreiben inzwischen selbst ihre Mitglieder an und motivieren sie auch zusätzlich zu der Medienarbeit, die überall läuft, diese Untersuchung wahrzunehmen. Bei Frauen sind wir jetzt gerade an so einer Zeitenwende, will ich nicht sagen, aber an einem Wiederschritt nach vorne. Frauen konnten bisher die Koloskopie erst ab 55 Jahren in Anspruch nehmen. Das wird jetzt unmittelbar in den nächsten Tagen zum 1.4. geändert, sodass dann also auch Frauen mit Eintritt in das 50. Lebensjahr die Untersuchung in Anspruch nehmen können. Vorher ist die Untersuchung keine Regeluntersuchung. Das heißt, vorher wird die Untersuchung schon dann auch durchgeführt, wenn besondere Risikofaktoren vorliegen. Ich hatte es vorhin erwähnt, zum Beispiel ist es in der Familie Darmkrebs bekannt. In dem Fall wird das ebenfalls von der Krankenkasse übernommen. Das erfordert dann aber auch eine entsprechende besondere Situation und ist auch gerechtfertigt, weil bei Nicht-Risikopatienten die Untersuchung oder die Darmkrebsentstehung vor dem 50. Lebensjahr sehr selten ist, sodass man von daher auch das Risiko, was die Untersuchung schon auch beinhaltet, gegen den erwarteten Nutzen abwägen muss und dann sagen muss, da würde man vielleicht mal einen Test machen, aber mehr nicht.
Mhm. Herr Dr. Radicke, ich wende mich jetzt mal Ihnen zu. Wir haben ja die Darmspiegelung in der Klinik mit Ihnen zusammen gemacht. Da waren wir dabei. Normalerweise wird die Koloskopie in einer gastroenterologischen Praxis gemacht. Wir waren aber bei einer Darmspiegelung am Winterberg-Klinikum dabei. Was war das für ein Fall und wann muss man das in der Klinik machen lassen?
Also es ist so, sowohl die niedergelassenen Praxen als auch die Kliniken machen natürlich eine Darmspiegelung. Die Vorsorge-Darmspiegelung, die wird in den niedergelassenen Praxen gemacht. Und dort werden auch Polypen abgetragen, also diese Vorstufen. Wenn dann aber besonders schwierige oder Polypen abzutragen sind, die ein hohes Risiko haben, dass es zu Komplikationen, zum Beispiel zu einer Blutung kommen kann, dann wird das dann im Krankenhaus durchgeführt. Und genau so ein Fall war das auch. Mhm. Die Vorsorge wurde hier in der Praxis beim Dr. Stolz durchgeführt. Man hat einen sehr großen Polypen entdeckt und der wurde uns dann zugewiesen zur Abtragung. Mhm. Ein anderer Grund, dass zum Beispiel eine Koloskopie im Krankenhaus durchgeführt ist, sind akute schwere Blutungen im Krankenhaus oder akute Schmerzen oder auch ein erhöhtes Sedierungsrisiko bei den Patienten, wo man sagt, das ist in der Praxis nicht gut durchführbar.
Wir gehen jetzt mal in den OP quasi, also in den Untersuchungsraum mit dem Herrn Radecke und gucken uns mal diese Darmspiegelung tatsächlich an mit Bild und Ton. Herr Radecke, was erwartet uns?
Also wir haben die Patientin ja im Vorfeld schon besprochen. Das ist ein großer Polyp bei der Vorsorgekoloskopie aufgetreten. Und meine Aufgabe wird sein, den jetzt unter stationären Bedingungen, also im Krankenhaussetting, weil halt das Risiko einer Nachblutung relativ hoch bei diesem großen Polypen ist, im stationären Setting durchzuführen. Wir haben uns den Befund vorher besprochen. Wir haben uns die Bilder vorher angeschaut. Und ich denke, wir kriegen das endoskopisch gut entfernt. Bei der Patientin selber ist es eine junge Patientin, die im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung, die im Rahmen ihrer Firma durchgeführt wurde, einen positiven Blutstuhltest hatte. Und das war der Grund, weshalb sie sich der Darmspiegelung unterzogen hat. Das ist bemerkenswert. Sie ist im Prinzip jünger als 50 Jahre, ist also praktisch durch das offizielle Vorsorgeprogramm durchs Raster gefallen. Aber durch das Angebot vom Arbeitgeber, was eine wichtige Komponente ist, gerade im Rahmen auch der solcher Vorsorgeuntersuchungen, ist es aufgefallen. Ich bin jetzt schon ein bisschen im Darm drin. Der Darm ist sehr gut gereinigt. Man sieht hier die Gefäße am Darm. Und man guckt sich dann die einzelnen Darmabschnitte genau an. Gibt Luft oder CO2 in den Darm hinein, damit er sich etwas aufbläht, damit man eine gute Sicht hat. Hier ist aber wunderbar gereinigt, sodass man praktisch Schleimhaut sehr gut sehen kann. Man kann über das Endoskop Flüssigkeit absaugen. Der Patient schläft gut, spürt von der Untersuchung eigentlich nichts und wird sich wahrscheinlich hinterher auch gar nicht an die Untersuchung groß erinnern, an den Ablauf der Untersuchung. Und sich wundern, dass sie schon vorbei ist. Hier sind wir jetzt so zum Anteil vom Querdarm, Querkolon. Und jetzt sind wir praktisch schon hier unten am Darm, am Ende des Darms. Das Ende vom Kolon, vom Dickdarm. Das sieht man daher, weil man hier praktisch am Abgang des Blinddarms ist. Der Blinddarm, der hängt am Ende des Dickdarms. Und diesen Abgang kann man hier sehen. Das ist diese Kuhle, die man hier sieht. Jetzt haben wir den ersten Schritt der Untersuchung erreicht. Wir sind bis oben hin gekommen. Ich gucke mir jetzt noch an, wo der Dünndarm in den Dickdarm mündet. Das ist die sogenannte Iliozirkalklappe. Die befindet sich hier in diesem Bereich. Das ist dieser Wulst. Das ist normal. Und schaue jetzt einmal auch kurz in den Dünndarm hinein. Der zeigt auch eine normale Schleimhaut. Das ist alles bisher ein unauffälliger Befund. Und jetzt kommt der Part, dass man praktisch zurückspiegelt und sich die Darmschleimhaut ganz genau anschaut. Man guckt praktisch sich all die Falten an, hat immer das Lumen, also das zentriert. Manche Stellen guckt man sich zweimal an. Wir haben auch die Möglichkeit, Farbfilter zu verwenden, die das Gerät liefert, wo man eine andere optische Aspekt reinkommt. Kann man nachher an dem vorbeschriebenen Polypen, den wir ja abtragen sollen, noch besser zeigen. Und so spiegeln wir praktisch jetzt den ganzen Darm zurück. Man sieht hier die Gefäße, die Fältelung des Darms, die sogenannten Hausten. Das ist eine normale Darmschleimhaut. Man kann im Prinzip, wenn jemand zum Beispiel eine Darmentzündung hat, eine chronische Darmentzündung, sieht die Schleimhaut ganz anders aus. Da sieht man nicht die Gefäße, da sieht man so weißliche Belege. Teilweise ist es auch kontaktvulnerabel. Das heißt also, wenn man ein Gerät drankommt, dann blutet es leicht. So würde ein entzündeter Darm aussehen. So, haben wir hier langsam Richtung Enddarm. So, das ist jetzt der Enddarm und hier sieht man jetzt, das ist ein richtig großer Polyp. Ja. Der wurde entdeckt. Der hat so einen Stiel, so ein klassischer gestielter Polyp. Man kann hier die Oberfläche sich beurteilen, auch mit so Farbfiltern. Da sieht man solche so Gyri, solche wie so kleine Kanälchen, das können Sie hier sehen. Ich kann es nochmal größer auch machen. Und dann kann man die Oberfläche sich anschauen und schon so ein bisschen Eindruck kriegen, ist das noch ein Adenom, also gutartig oder könnte es schon bösartig sein. Die sind alle sehr regelmäßig, diese Kanälchen. Das sieht nicht nach bösartig aus. Aber er ist natürlich sehr groß. Er muss raus, auf jeden Fall, weil dieser Polyp hat sicherlich das Potenzial, bösartig zu werden. Okay, dann nehmen wir jetzt mal den Loop. Genau. Der Polyp, der ist sicherlich über Jahre gewachsen. Also diese Polypen, das ist praktisch, wenn Sie so einen kleinen Polypen haben, bis der so groß wird, nicht jeder wird so groß, aber wenn so einer so groß ist, das geht über Jahre. Ne? Also das ist, sowas passiert nicht innerhalb von einem Jahr, sondern das ist ein Prozess, der über Jahre geht. Das ist auch der Grund, warum die Vorsorge Sinn macht, weil wenn ich die kleinen Vorstufen entferne, habe ich eine Chance, die während ihres Größerwerdens praktisch das zu unterbinden, das Größerwerden. Ja? So, jetzt genau. Ja, ich hoffe mal, ich guck mal, wir müssen schauen. Ne? Also der hat einen großen Stiel, wo durchaus auch sein kann, dass er nachblutet. Deswegen haben wir jetzt erstmal so einen Loop probieren, bei drumherum zu setzen. Genau, groß, jawohl. Gut, muss rumgehen. Ne? So, warte mal. Ich glaube, er ist schon drum. Ach so, gut. So, nichts mit dem, jetzt nur noch mit dem Schlitten, ja? So, jetzt fasse ich hier, mal gegenhalten hier das Gerät. Genau, so, pass auf, jetzt gucken wir mal ein bisschen zurück. Ah, den können wir doch, gib mir mal eine Zange, dass ich den wegkriege. Der hat sich gelöst, der ist zu groß für diesen Loop. Ne? Das heißt, wir machen jetzt Plan B. Aber da brauchen wir Clips, ja. Clips müssen wir schon vorhalten. Und, also da sehen Sie halt, das ist halt nichts für die Praxis. Ja? Das ist nicht ganz einfach, das ist ein Riesending. Da muss man halt einfach schauen, wie wir es jetzt hinkriegen. Wir probieren es jetzt noch einmal mit diesem Loop. Das wäre mir eigentlich angenehm, wenn das klappen würde mit dem Ding, mit dem Loop, um das zu unterbinden. Wenn es dann aber nicht geht, dann würden wir das direkt abtragen und hinterher die Blutstillung machen. So, okay, gut, nochmal raus. Gelbe ist draußen, ja? Okay, gut. Sehr gut. Genau, da ist ein bisschen schwierig, genau. So, und jetzt lösen. Jetzt lösen. Gut, okay. So, dann kriege ich jetzt die Schlinge. Ne? So, jetzt haben wir das Ding abgeworfen. Und dann nehmen wir jetzt die Schlinge. So, das ist jetzt eine feste Schlinge aus Metall. Das andere ist sozusagen prophylaktisch, dass es nicht so stark blutet. Genau, und dann legen wir das hier praktisch drum. Jetzt gucken wir mal, jetzt haben wir den Polypen gefasst. Kann sein, dass wir am Ende noch einen kleinen Teil mit abtragen müssen. Das ist dann aber nicht so schlimm. So, okay, dann fangen wir jetzt an zu cutten. Das dauert ein bisschen. Jetzt kommt er. Okay, gut. So, okay, gut. Dann machen wir hier noch einen Rest, machen wir das auch noch ab. Ja. Zu? Ja. Okay, gut. Clip. Jetzt haben wir ihn ab. Gut. Ist er weg? Ich spüle einmal drauf, wie es ausschaut. Ja, das sieht gut aus. Der Stiel ist komplett weg, der Polyp ist komplett weg. Das wird natürlich in Nachfolgeuntersuchungen in ein paar Wochen nochmal kontrolliert. Es blutet ein bisschen, aber das können wir mit den Clips
Test müsste das sehr gut stillen können. Es war wie erwartet, dass es hier etwas bluten wird. Auf. Dann nehmen wir gleich noch einen großen Clip. So gegenhalten, gegenhalten. Zu und ab. Gut. Nächsten. Und auf. Drehen. So gegenhalten und ab. Gut. Nächsten. Groß. Und so tackern wir das halt wieder zu, die Stelle. Ja? Das ist, Patientin merkt davon nichts. Gut. Okay, da oben müssen wir auch noch. Nehmen wir einen großen. Zu. Und ab. Gut. Und wird halt so lange geklippt, bis es dicht ist. Ja, die Stelle ist ein bisschen hartnäckig. Auf. So. Und ab. Das ist halt so, dass der hier einen sehr großen Stiel hatte und man sozusagen hier jetzt die Abtragungsfläche muss halt jetzt einfach so mit Clips zugetackert werden, dass es steht. Oder man kann zur Not auch noch unterspritzen. Das werden wir vielleicht jetzt noch im zweiten Schritt machen, falls es wir nicht mit den Clips zum Stillstand drehen, bitte. Zu. Jetzt steht's. Und das ist klarer Grund, also genau richtig vom Kollegen gewesen, zu entscheiden, das im Krankenhaus zu machen. Da haben Sie hier alle Möglichkeiten, um auch so eine doch relativ prolongierte Blutung und deutliche Blutung nach so einer Polypabtragung zu entfernen. Und das war bei der Größe des Polypen auch schon zu erwarten. Der ist so groß, dass er sogar schwierig rauszukriegen ist aus dem Analkanal, weil da ist ja auch ein Zwinkter, der praktisch den Analkanal eng hält. So, jetzt haben wir hier so ein spezielles Netz. Und damit zu. Jawohl, jetzt haben wir den gefangen im Netz und jetzt müsste man eigentlich rauskriegen. Gut, wow. Der ist riesig. Wahnsinn. So, zu, zurück. Gut. Gut, also zieh raus, ganz raus. Also so sieht das Ding aus. Das ist sehr groß. Also die Größe ist schon so, dass man genau gucken muss, ob da nicht oberflächlich doch schon Tumorzellen sind. Das wäre aber im Prinzip, wenn die ganz oberflächlich sind, wäre das trotzdem komplett abgetragen. Ne? Man hat aber bei der Inspektion, also bei dem, was ich geschaut habe, mit der Vergrößerung und mit dem Farbfilter gesehen, dass wir nennen das Gyri, diese Kanälchen, die waren alle eigentlich regelmäßig. Wobei man natürlich ehrlicherweise sagen muss, man kann jetzt nicht alles einsehen, aber vom Aspekt her würde ich sagen, ist das wahrscheinlich noch ein High-Grade-Adenom, also noch kurz vor der Vorstufe, aber die Wahrheit ist die Histologie, muss man sagen. Aber selbst wenn dort, ich glaube nicht, dass dort tiefere Karzinomanteile sind, der Stiel war frei. Ich glaube, selbst wenn selbst oberflächlich etwas entartete Zellen sind, dass es damit abgetragen ist. Die Stelle wird, wie gesagt, kontrolliert. Es sah jetzt bei der Inspektion nach der Abtragung eigentlich gut aus. War natürlich durch die Blutung so ein bisschen schwieriger zu beurteilen. Aber beim Spülen hat man gesehen, dass da eigentlich kein Polypenrest mehr war. Aber das schauen wir uns in 8 Wochen nochmal an und nehmen dann auch nochmal Biopsien von der Stelle, dass man da ganz sicher ist, dass alles weg ist. Ne? Ja, also der ist bestimmt 5 cm. Jetzt können wir hier mal auch nochmal hier kann man nochmal diese Kanälchen sehen. Ja? Die sind eigentlich noch, zum größten Teil sind diese Kanälchen gerade, ne? Gut.
Okay, jetzt haben wir all das gesehen. Wir waren live dabei bei der Darmspiegelung. Es war nicht immer einfach, sagen wir es mal so. Aber Herr Dr. Radicke, es war auch eine für Sie nicht so alltägliche OP, ne? Dadurch, dass der Polyp ziemlich groß war, dass man schon eine andere Sache, dass dieser eine entfernt wurde. Wie sehen Sie jetzt die OP im Rückblick? Also ist alles gut gelaufen?
Ja, es ist im Prinzip so, wie erwartet, gelaufen. Es hat relativ stark nachgeblutet. Das war aber von Anfang an sozusagen, war uns bewusst. Deswegen hatten wir auch entsprechende Maßnahmen im Vorfeld schon uns überlegt, wie wir den Polypen abtragen. Das lief nach Plan letztendlich, die Blutung konnte gestillt werden. Die Patientin war direkt nach der Untersuchung beschwerdefrei und wach, war froh, dass das Ding draußen ist und ist dann, kann dann morgen nach Hause gehen.
Und der Polyp wird jetzt eingeschickt, untersucht und?
Genau, das dauert noch ein bisschen, aber so vom Aspekt her denke ich, dass das noch ein rein gutartiger Polyp sein wird.
Wir sprechen mal über die Darmspiegelung im Allgemeinen, weil das ist ja eine Untersuchung, wo viele Leute wirklich so eine Bremse haben, was ich gar nicht verstehe, weil, also ich verstehe es schon, aber man schläft schön, man kriegt nichts mit, man ist nicht wach dabei, sondern es wird gemacht. Man hat mittlerweile, die meisten Untersuchungen werden wahrscheinlich mit Propofol gemacht. Das heißt, man hat diese schwere Narkose-Ding nicht mehr, dass man danach nichts mehr weiß und so total benommen ist. Trotzdem ist es den Leuten unangenehm. Und das ist auch der Grund, weshalb wir heute darüber reden und diese Dinge einfach auch mal beim Namen nennen. Fangen wir mal vorne an. Gibt es Lebensmittel, die man vor einer Darmspiegelung nicht essen sollte? Wie bereitet man sich quasi vor?
Ja, also es ist so, das Wichtigste ist an der Darmspiegelung natürlich neben der Untersuchung, dass der Untersucher eine gute Sicht hat. Das heißt, man muss den Darm gut vorbereiten mit speziellen Trinklösungen. Wenn man die Patienten nach einer Darmspiegelung fragt, was war eigentlich das Schlimmste an der ganzen Aktion, war die Trinklösung.
Genau, ja.
Die sind aber auch schon deutlich, man muss nicht mehr so viel Volumina trinken wie früher. Früher waren das 4 Liter, das sind jetzt zum Teil nur 1 Liter, teilweise weniger. Geschmacklich kann man drüber streiten. Ja. Aber in der Regel kriegen die meisten Patienten trinken das und machen das gut. Sodass diese Lösung ist ganz wichtig, damit man sozusagen eine gute Sicht hat. Mhm. Das Ergebnis zu optimieren, ist es halt wichtig, dass man die 3-4 Tage vorher halt keine Lebensmittel isst, die schlecht verdaut werden. Also faserreiche, ballaststoffreiche Kost oder Schalen, Obst mit Schale. Das sind solche, oder Körner zum Beispiel, weil die auch das Gerät, den Absaugkanal behindern können. Das sind so kleine Tricks, die man sagt. Wobei früher war das noch wichtiger als bei den heutigen Abführlösungen.
Diese Abführlösung an sich, auch das ist ja sowas, wo die Leute denken, es ist ja nur nicht so, dass du so abführst, in Anführungsstrichen, wie wenn du einen Magen-Darm-Infekt hast, sondern das ist ja, das stellt man sich immer so schrecklich schlimm vor, aber es ist ein bisschen kontrollierter, oder?
Ja, es geht im Prinzip, also in der Regel ist es so, dass man hat diese Lösung und man trinkt die in 2 Etappen, in 2 Schritten. Und dazwischen, man hat so Pulver, das man auflöst, dann trinkt man den ersten halben Liter oder Liter, wartet mindestens 2 Stunden und je nachdem, wann die Darmspiegelung stattfindet, zu welcher Uhrzeit, findet dann der 2. Vorbereitungsschritt statt, wo man praktisch den 2. Teil der Lösung dann trinkt, den man neu dann zubereitet. Und damit kann man praktisch ein zweistufiges Konzept. Und es ist natürlich ist es so, dass man eine Toilette in der Nähe sich von der Toilette aufhalten muss. Aber es ist nicht so wie bei einem schweren Magen-Darm-Infekt, dass das sehr unangenehm ist.
Mhm. Ja, und vor der Untersuchung, das ist ja auch was die Leute oft sagen, oh, ich durfte dann so lange nichts essen. Wie ist das? Ist das 24 Stunden oder so vorher?
Na, es ist in der Regel so, dass man sagt, zum Beispiel, wenn man jetzt früh morgens eine Untersuchung hat, dass man sagt, okay, das letzte Mittagessen soll eine leichte Kost sein, ohne ballaststoffreiche Kost, also zum Beispiel, es kann Weißbrot sein, es kann Quark sein, es kann ein Joghurt sein. Und dann sollte man bis zum nächsten Morgen halt nichts Festes mehr essen, sondern dann bereitet man sich an dem Nachmittag vor, trinkt die erste Lösung und dann, je nachdem, um welche Uhrzeit die Koloskopie stattfindet, entweder noch spät abends den zweiten Teil der Trinklösung oder halt ganz früh am nächsten Morgen den 2. Teil. Oder wenn man nachmittags abends, eher gegen Abend die Darmspiegelung hat, dass man beides am gleichen Tag trinkt, früh morgens den 1. Teil und dann 2-3 Stunden später, wenn das durch ist, den 2. Teil der Trinklösung.
Und es gibt auch keine andere Alternative außer dieser Abführlösung, ne? Da haben wir keine Chance dran vorbeizukommen, oder?
Nicht wirklich, nein.
Wie lange dauert denn die Untersuchung? Also wenn ich jetzt zu Ihnen komme und ich habe diesen Termin und ich habe abgeführt und ich bin dann da, wie geht es dann weiter? Haben wir dann vorher noch ein Gespräch miteinander oder werde ich direkt von der Assistenz schlafen gelegt oder wie ist das?
Es ist ja so, dass der Patient, bevor er überhaupt das Ganze startet, ja ein Aufklärungsgespräch und ein Informationsgespräch hat, sowohl in der Praxis als auch natürlich in der Klinik. Das heißt, es findet ein Aufklärungsgespräch statt, dort werden die Fragen vom Patienten beantwortet. Es ist auch wichtig zu gucken, welche Medikamente nimmt der Patient ein. Nimmt er zum Beispiel irgendeine Blutverdünnung an, die man zum Beispiel, wenn er in der Klinik eine große Polypabtragung hat, vorher pausieren muss. Das muss alles im Vorfeld schon besprochen sein. Er kommt dann natürlich zu seinem geplanten Termin. Und natürlich werden da nochmal gefragt, ob es ihm gut geht, ob er noch irgendwelche Fragen hat. Und wenn dann soweit alles klar ist, bekommt er seine Propofol-Spritze und die Untersuchung startet.
Und kann man das auch ohne Sedierung machen? Also es soll tatsächlich Menschen geben, habe ich gehört, die gesagt haben, ich will das nicht, ich will wach bleiben und zugucken.
Ja, das kann man machen, das geht. Wir empfehlen es generell eigentlich mit Propofol zu machen, weil es einfach angenehmer ist. Eine Darmspiegelung, das Endoskop führt natürlich dazu, dass ein gewisser Druck im Darm entsteht, auch gewisse Zerrkräfte im Bauchbereich, und das spürt man schon.
Ja, und je nachdem, wie man auch, wie die
genau, Schlingen wenn man liegen, so, ne? So kurven muss. Ja. Die Schwester muss manchmal auf den Bauch drücken, um das Gerät zu schieben. Das sind schon Situationen, die durchaus wehtun können, sodass generell empfohlen wird. Und das hat auch die Akzeptanz der Darmspiegelung ja auch erhöht, dass der Patient eben eigentlich weiß, ich schlafe, ich spüre nichts. Aber wenn ein Patient sagt, nee, ich will das, ich will nicht schlafen dabei, ich will das sehen, wird es auch ohne Narkose oder ohne Sedierung gemacht.
Wie lange dauert die Untersuchung? Also wie lange sind Sie dann im Darm?
Also eine reine routinemäßige Vorsorgekoloskopie dauert so 20, 30 Minuten. Wenn man jetzt wie in dem Fall zum Beispiel einen großen Polypen abtragen muss, der nicht ganz einfach abzutragen ist, kann es auch mal länger dauern. Also das hängt dann davon ab, wie es ist. Aber die reine Untersuchungszeit für eine Vorsorgekoloskopie ist nach 20, 25 Minuten eigentlich vorbei.
Und gibt es noch irgendwas zu beachten am Tag vor der Koloskopie, dass man da irgendwas nicht machen soll? Oder kann man auch, wenn man jetzt gut ohne Essen klarkommt, kann man auch Sport machen? Oder?
Also wenn Sie eine Toilette nebendran haben, schon, ja, das geht schon. Da gibt es keine Einschränkungen. Ich denke, wichtig ist, dass die Absprachen, die man sozusagen hat, oder die Empfehlungen mit dem ärztlichen Kollegen oder Kollegin, zum Beispiel was die Blutgerinnungshemmereinnahme, die Antikoagulantien-Einnahme, dass man sich daran genau hält, weil das kann gerade, wenn man interventionell an einem großen Polypen was machen muss, ist das wichtig, dass da genau die Medikamente so eingenommen wurden, wie man es vorher besprochen hat.
Jetzt vielleicht stelle ich die Frage nur, weil ich eine Frau bin, aber welche Kleidung ist denn für die Untersuchung geeignet? Zieht man sich da komplett dann aus? Zieht man sich um oder wie wird das gemacht?
Nee, Sie haben im Prinzip, Sie kriegen im Prinzip so eine einmal Untersuchungshose angezogen, Unterhose angezogen, oder ziehen Sie sich die an, eher gesagt, um praktisch auch so ein bisschen Intimsphäre zu haben und zu gewährleisten, dass man sich nicht ganz so nackt auf der Liege vorkommt, aber die Oberbekleidung haben sie an oder haben so ein Untersuchungskittelchen an. Das ist ganz unterschiedlich. Aber natürlich, die Hose muss ausgezogen werden, aber
das
wie
macht
gesagt,
der, aber erst wenn der Patient
schläft. Genau, erst wenn das, also die, der Patient kommt, wird in den Raum reingebracht oder geht in den Raum hinein und entkleidet sich dort die Hose und zieht dort diese einmal Untersuchungshose an, legt sich dann auf die Liege, ist auch dann noch mit der Decke ein bisschen zugedeckt, und sodass man da auch so die Intimsphäre wahren kann. Mhm. Aber er liegt nicht ganz nackt auf der Untersuchungsliege, da braucht man keine Angst vor zu haben. Es wird eigentlich alles sehr diskret gemacht.
Und das Propofol, wirkt das sofort? Also sobald es injiziert wird, ist man dann, Propofol ist ja nochmal zur Erinnerung das Medikament, an dem Michael Jackson schlussendlich starb, weil er es ja ein bisschen übertrieben hat damit. Aber das macht ja, also wenn ich es jetzt so ehrlich sage, ich habe nach der Darmspiegelung zu der Schwester gesagt, war super, ich habe von meiner Mama geträumt, kann ich nochmal. Ja. Weil das macht schon was, ne? Das ist.
Also das Propofol wird von vielen Patienten als angenehm empfunden. Es wirkt recht schnell. Und klar, träumen kann man dabei. Viele träumen nichts und werden wach und sagen, ist die Untersuchung schon vorbei oder wann geht's denn los? Ja. Also das ist schon ein sehr gutes Medikament. Allerdings muss man auch sagen, es muss natürlich von Leuten appliziert werden, die dafür drin geschult sind. Der Patient muss unter einer Überwachung sein, dass man auch genau weiß, wie ist der Blutdruck, wie ist die Herzfrequenz, wie ist die Sauerstoffsättigung im Blut, also dass man den Kreislauf gut überwachen kann. Aber wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, ist das ein sehr, sehr sicheres Medikament auch.
Wichtig dabei ist, dass der Patient danach nicht alleine nach Hause geschickt wird, sondern eine Begleitperson braucht.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn man Sedierung einem Patienten verabreicht hat, egal ob es jetzt Propofolis oder was anderes, darf der Patient nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen. Das heißt, er darf nicht selber Auto fahren nach Hause oder er darf eigentlich auch nicht alleine über die Straße gehen. Er ist praktisch für mindestens 12 Stunden nicht geschäftsfähig. Bei anderen Medikamenten sogar für 24 Stunden nicht geschäftsfähig. Das muss beachtet werden. Also das ist auch, hätte auch sowohl für den Patienten als auch für den Arzt juristische Folgen, wenn ein Patient nach Propofol sich ins Auto setzt und einen Unfall baut.
Zur Untersuchung nochmal. Welche Position nimmt der Patient ein? Wie liegt der? Also auf der Seite, nehme ich an, ne?
Es ist üblich, dass der Patient, nachdem er die Propofol-Injektion erhalten hat, es dauert ja schon noch so 20, 30 Sekunden, bis er dann tatsächlich einschläft, dass er sich in dieser Zeit auf die linke Seite herumdreht und dann in dieser Linksseitenposition die Untersuchung stattfindet. Das ist aber kein Gesetz, ist wenig untersucherabhängig, ist natürlich auch patientenabhängig. Also es gibt Patienten, die können sich auf die linke Seite nicht legen, dann geht das auch anders. Aber das ist die übliche Position, ja.
Und wie wird dann dieses Endoskop eingeführt und wie bewegt sich das im Darm? Wir haben das gerade schon mal gesagt, manchmal muss man ein bisschen nachhelfen. Wie kann man sich das vorstellen?
Also das Endoskop ist von seiner Mechanik her so gestaltet, dass es, wie das ja gern bezeichnet wird, ein Schlauch ist, also ein biegsames Instrument, was ich, wenn es ruhig im Darm liegt, überhaupt nicht spüre. Dieses Instrument wird aufgrund seiner Steifigkeit, es ist auf der einen Seite schon beweglich, aber es ist jetzt nicht dünn wie ein Bindfädchen. Aus seiner Steifigkeit kann es von außen vorgeschoben werden und bewegt sich dann eben im Darm entsprechend der Röhre, die der Darm ja darstellt, dort voran. So ist es zumindest in der Theorie. In der Praxis sieht es dann manchmal so aus, dass der Darm das nicht so ganz mag und das Gerät dann irgendwo hängen bleibt und aneckt. Und dann muss man das von außen ein wenig dirigieren. Und dazu ist eben hilfreich, und nur so geht das auch, dass man die Spitze des Endoskopes als Untersucher von außen her bewegen kann. Ich kann also die Spitze in zwei Richtungen, rechts, links, oben, unten abwinkeln. Und wenn der Darm eben um eine Kurve halt darstellt, dann fahre ich mit dem Gerät nicht gegen die Wand, sondern erahne die Kurve, stelle sie dar und kann das Gerät dann so langsam durch dieses Labyrinth vorführen.
Und das heißt, das Interessante für Sie als Arzt ist quasi das Eingehen. Wenn Sie das Endoskop wieder rausziehen, haben Sie im Prinzip aber alles schon gesehen. Oder ist das auch nochmal wichtig, dieser Rückwärtsgang dann, wo man vielleicht noch was übersehen haben könnte oder eine Falte?
Das ist ein bisschen anders. Also üblicherweise natürlich wird man auf größere Befunde auch beim Vorschieben des Gerätes, also beim Eingehen, in der Regel aufmerksam. Aber der Hauptfokus der Untersuchung beim Vorspiegeln des Gerätes liegt darin, das Gerät sicher, ohne zu starke Schmerzen zu provozieren, ohne eine Verletzung zu riskieren, dass man dieses Gerät überhaupt mal vorzuführen bis zum Ende. Aus Untersuchersicht des Dickdarmes, aus Sicht des Nahrungsweges ist das ja der Beginn des Dickdarms, also der Mündungsstelle des Dünndarms in den Dickdarm. Mhm. Und darauf hat man beim Vorspiegeln sein Hauptacht, dass man das sauber hinbekommt. Und beim Zurückziehen, was dann für den Patienten nicht schmerzhaft, für den Untersucher nicht mehr schwierig ist, rausziehen können sie immer. Beim Zurückgehen schaut man dann exakt die Darmoberfläche, die Schleimhautoberfläche an, kann dann die verschiedenen Winkel und Ecken, die der Darm überall bietet, ausspiegeln, sodass man das Gerät so kreisend, wie wir sagen, langsam zurückzieht, dass man möglichst alle Areale der Schleimhaut auch tatsächlich lückenlos beurteilt hat.
Und jetzt stellen wir uns vor, Sie entdecken dabei einen Polypen. Wie wird der entfernt? Also was genau passiert dann? Kommt dann ein zusätzliches Instrument ins Spiel oder bleibt es bei diesem ein?
Also dieses Endoskop, was von außen wie ein schwarzer Schlauch aussieht, hat ein Innenleben. Und dieses Innenleben bedeutet, dass in dem Endoskop verschiedene technische Teile eingearbeitet sind. Der eine Teil ist der Bildkanal. das Endoskop hat ja an seiner Spitze eine Kamera und das Bild, was diese Kamera aufnimmt, muss über das Endoskop nach außen geleitet werden, dass es dann in Echtzeit auf einen Monitor übertragen wird, sodass ich überhaupt sehe, wo ich bin und was ich mache. Der zweite Kanal, das zweite Feature, was dieses Endoskop beinhaltet, ist ein sogenannter Spülkanal. Über diesen Spülkanal kann Flüssigkeit eingegeben werden, um leichte Restverschmutzungen abzuspülen, sodass ich die Schleimhaut auch da sauber beurteilen kann. Genauso kann über diesen Spülkanal auch Material oder noch verbliebene Flüssigkeit, Spülflüssigkeit abgesaugt werden, sodass also auch von daher die Sicht optimiert wird. Und der dritte Kanal, der in dieses Gerät eingearbeitet wird, das ist der sogenannte Arbeits- oder Instrumentierkanal. Das ist im Prinzip einfach eine hohle Röhre, die in dem Gerät drin ist. Und über diese Röhre kann ich weitere Instrumente einführen. Das können zum Beispiel Zangen sein, mit denen Gewebsproben entnommen werden, die ich dann dem Pathologen zur weiteren Beurteilung einschicke. Oder es sind im Falle eines Polypen dann sogenannte Schlingen. Die kann man sich ganz grob vorstellen wie so ein zusammengefaltetes Lasso, was ich dann, nachdem ich dieses Lasso durch das Endoskop vorgeführt habe, vorne aus der Spitze herausbringe, um den Polypen dann öffne, um den Polypen herumlege und dann durch das Zuziehen dieses Lassos den Polypen dann praktisch von der Schleimhaut trenne.
Blutet es dann viel, wenn der abgetrennt wird?
In aller Regel nicht. Es blutet immer ein klein wenig. Stellen Sie sich vor, es ist so etwa wie wenn Sie sich rasieren mit einem Nassrasierer und schneiden sich dann tatsächlich mal irgendwo so ein klein wenig in die Haut rein. Das blutet ein bisschen und hört sofort wieder auf. Das ist der Regelfall. Also völlig ohne Blutung geht das nicht. Das ist lebendes Gewebe und wenn ich das durchschneide, kommt es immer zu kleinen Blutaustritten. Aber im Einzelfall können diese Blutungen dann tatsächlich auch mal relevant sein. Und das ist einer der Gründe, warum vorher mit dem Patienten zum Beispiel geklärt sein muss, ob er eine Situation hat, in aller Regel medikamentöses verursacht, die Blutgerinnung beeinträchtigt. Das wird vorher aus diesem Grunde besprochen, um dann tatsächlich auch die Gerinnungssituation des Patienten in einer Phase zu halten, dass ein solches Risiko nicht besteht. Und zum Zweiten ist es auch klar, je größer diese Polypen sind, je mehr Gewebe ich durchtrennen muss, um sie abzutragen, umso größer ist dann auch das Blutungsrisiko. Mhm. Also dessen muss man sich bewusst sein, dessen muss sich der Patient bewusst sein, dessen muss sich auch der Arzt bewusst sein. Und für den Fall, dass es zu einer solchen Blutung kommt, muss dann auch Vorsorge getroffen sein, um diese Blutung dann auch zu beherrschen und zu stillen.
Und es ist tatsächlich so, dass sich aus diesen Polypen dann eben Tumore entwickeln können, wenn die jetzt unbehandelt blieben. Und in dem Moment, wo ich den entferne, stoppe ich quasi auch die Entwicklung und damit das Risiko, an einem bösartigen Tumor dann zu erkranken, oder?
Das ist ganz genauso, wie Sie sagen. Wir gehen heute davon aus, dass die ganz überwiegende Zahl der Dickdarmkrebse aus solchen Polypen entsteht. Ein Prozess, der sich über viele Jahre hinzieht. Deswegen ist es auch möglich, bei einer unauffällig befundeten Darmspiegelung viele Jahre zu warten, weil sich erst dieser Polyp bilden muss, weil dann die Dauer, bis aus diesem gutartigen Polypen Krebs entsteht, viele Jahre, 10 Jahre und mehr benötigt. Aber wenn sich Krebs im Darm gebildet hat, und das ist ja heute eine Volkskrankheit, Sie haben eingangs die Zahlen erwähnt, es sind 55.000 Neuerkrankungen in Deutschland. Wenn sich dieser Krebs gebildet hat, dann ist fast immer an dieser Stelle über viele Jahre ein Polyp gewesen. An dieser Stelle des Darms hat sich ein Polyp entwickelt und hat sich sehr, sehr langsam für den Patienten überhaupt nicht spürbar weiterentwickelt. Und diese Entwicklung zu unterbinden, das ist der Anspruch der Vorsorgekoloskopie, dass man diesen Polypen in seinem gutartigen, jahrelang anhaltenden Stadium erkennt und abträgt und dadurch dann eben die weitere Entwicklung zum Krebs unterbindet.
Ist es denn so, dass der Darm, weil er ja quasi ein abgeschlossenes System ist, dass es länger dauert, bis so ein Tumor streuen kann in den restlichen Körper? Oder ist das eine Mär, die ich irgendwo mal gelesen habe?
Nein, also in dem Moment, wo der Polyp kein gutartiger Polyp mehr ist, sondern dann ein bösartiger Krebs geworden ist, Ab dem Moment gehorcht leider Gottes dieser Krebs genau den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie bei anderen bösartigen Tumoren auch. Ab dann ist die Streuung nur eine Frage der Zeit. Mhm. Und das lässt sich auch mathematisch nicht vorhersagen. Da gibt es einfach individuelle Unterschiede. Wir sehen frühe Tumoren, die bereits gestreut haben. Wir sehen ausgedehnte Tumoren, die sicher schon lange Zeit bestehen, wo diese Streuung nicht stattgefunden hat. So weit darf es einfach nicht kommen. Ja. Solange der Polyp gutartig ist, ist es gut. Da kann keine Streuung stattfinden. In dem Moment, wo er bösartig geworden ist, wo Krebs entstanden ist, ist Polen offen.
Was kann man denn außer Polypen und Tumoren noch bei so einer Darmspiegelung finden? Das kann ja noch alles festgestellt werden. Ich frage nur für einen Freund, weil das ist ja nicht nur das, was man finden kann, oder?
Das ist ganz richtig. Also diese Polypen sind natürlich gerade, wenn es um die Vorsorge geht, natürlich das Hauptaugenmerk der Untersuchung, aber ein sehr häufiger Befund sind zum Beispiel Divertikel-Ausbuchtungen, die sich in der zweiten Lebenshälfte bei fast jedem Menschen irgendwann bilden. Bei Menschen mit Beschwerden geht es oft um die Frage, ob Entzündungen im Darm vorliegen. Gerade bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Stichwort Morbus Crohn, Stichwort Colitis ulcerosa, kann man die Ausbreitungsweite dieses Entzündungsbefalls feststellen, kann abschätzen, wie ausgedehnt, wie intensiv die Entzündung sich im Moment gestaltet oder ob sie auch durch eine entsprechende Therapie vielleicht inzwischen völlig im Griff ist. Bei anderen Patienten ist die Frage, ist irgendwo eine Engstelle im Darm? Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man sehen kann, und man kann natürlich vor allen Dingen auch sehen, wenn der Darm nichts hat. Ne? Also es kommt also ein Patient mit unklaren Bauchbeschwerden und die Frage ist, ist da eine Darmerkrankung? Dann ist eben die Aussage, der Darm ist in Ordnung, es gibt keinen Grund seitens des Darmes diese Symptomatik zu erklären. Auf der einen Seite für den Patienten eine große Entlastung, auf der anderen Seite für den betreuenden Arzt dann auch möglicherweise der Anlass, in andere Richtung weiterzudenken.
Wir sagen ja immer, dass diese Untersuchung für den Nutzen, den sie bringt, relativ, ich sag mal, salopp easy ist. Aber natürlich gibt es auch Nebenwirkungen und es gibt Dinge, die passieren können während der Untersuchung. Was ist das? Darüber würde ich auch gerne noch mal kurz sprechen.
Nun, also Komplikationen sind, es ist wie immer im Leben. Also wenn ich jetzt nach Hause frage, kann mir auch ein Hubschrauber auf den Kopf fallen. Und Komplikationen gibt es einfach. Und das muss der Patient vorher wissen. Und das müssen wir wissen als diejenigen, die diese Untersuchung machen, damit wir alles daran setzen, dass es zu diesen Komplikationen nicht oder nur in unvermeidbaren Situationen dann tatsächlich kommt. Und dass wir, wenn eine Komplikation eingetreten ist, die auch erkennen und beherrschen. Eine Komplikation sind die sogenannten lokalen Komplikationen. Die zweite Komplikationsgruppe sind die systemischen, das heißt, die den ganzen Körper irgendwie betroffen können. Und die dritte Gruppe, das sind die Komplikationen durch die Sedierung. Ich fange mal mit den lokalen an. Wenn ich eine Darmspiegelung durchführe, besteht zunächst mal das Risiko, dass der Darm durch diese Untersuchung verletzt wird. Verletzt bedeutet, dass der Darm durch die Untersuchung bedingt einen Riss erhält, und dieser Riss würde dazu führen, dass sich Nahrungsbrei, Stuhl aus dem Darm in die freie Bauchhöhle entleert, und das ist keine gute Situation. Das muss korrigiert werden. Das kann im Einzelfall auch noch während der Untersuchung gemacht werden. Man hat durch diesen Kanal, durch diesen Arbeitskanal auch die Möglichkeit, nicht nur Schlingen und Zangen, sondern auch zum Beispiel Klammern durchzuführen, durch die man einen kleinen Riss durchaus wieder adaptieren kann, sodass der Riss verschlossen ist und der Patient keine weitere Maßnahme erfordert. Das ist aber nicht verlässlich, dass das geht, und manchmal ist es tatsächlich so, das ist so die Hauptkomplikation, die wir kennen, dass dieser Riss dann tatsächlich operativ verschlossen werden muss. Das heißt, es ist dann eine Operation erforderlich, in der Regel eine Minimaloperation, eine minimalchirurgische Operation, aber das muss operativ versorgt werden, sonst ist die Sicherheit des Patienten gefährdet. Zweite Möglichkeit hatten wir schon angesprochen. Sie tragen einen Polypen ab und es kommt entweder direkt, das ist noch ganz angenehm dann, zu einer Blutung. Warum? Weil wir, wenn das direkt passiert, diese Blutung nahezu immer beherrschen können. Wesentlich unangenehmer ist es, wenn die Blutung nicht direkt, sondern erst nach ein, zwei Tagen auftritt. Der Patient ist längst zu Hause, es ist kein Endoskop mehr im Körper und dann kann ich natürlich auch da nicht direkt reagieren. Diese Blutungen sind sicher unangenehm, grundsätzlich auch gefährlich, in aller Regel aber ohne Operation und häufig auch durch reines Zuwarten, indem sie sich selbst limitieren, also selbst zum Stillstand kommen, zu beherrschen. Dritte Möglichkeit, ich setze ja durch die Abtragung des Polypen eine kleine Verletzung. Die ist gewollt, ohne die geht es auch nicht. Aber eine Verletzung bedeutet trotzdem, dass Bakterien in die Darmwand einwandern können und dort zu einer Entzündung führen können. Das würde dann bedeuten, dass man diesem Patienten anschließend dann ein Antibiotikum geben müsste, um diese Entzündung auch wieder zu beherrschen. Das klingt jetzt alles sehr, wie will ich denn sagen, also sehr, sehr irritierend. Man muss aber trotzdem immer wieder dagegen halten. Diese Komplikationen, die ich eben genannt habe, liegen in einem Risikobereitschaft von deutlich unter 1%, alle zusammen. Und dagegen ist eben die Sicherheit zu sehen, dass ich bei Patienten, indem ich diese Polypen abtrage, die Darmkrebsentwicklung auf erhebliche Weise und lange, lange Dauer unterbinde. Und diese Kosten-Nutzen-Rechnung, wenn man die aufmacht, und da diskutiert heute niemand mehr, dann ist die hochgradig positiv für den Patienten. Und aus dem Grund sollten diese Komplikationen, wenn sie ernst genommen sind, auf keinen Fall ein Grund sein, auf die Vorsorgeuntersuchung zu verzichten.
Dankeschön, Herr Dr. Stolz. Ich komme noch mal zu Dr. Radecke. Wenn wir jetzt bei so einer Untersuchung einen Polypen gefunden haben, dann wird der in der Regel untersucht. Wie lange dauert das und was kann man bei dieser Untersuchung feststellen? Oder sieht man es direkt, wenn man den entfernt, dass der in welchem Stadium der sich befindet und ob der vielleicht schon gestreut hat oder ob es schon bösartig ist oder eben in Anführungsstrichen nur der Polyp?
Also wenn Sie den entfernt haben und der wird in die Pathologie geschickt, haben Sie innerhalb von ein paar Tagen das Ergebnis. Also nach einer Woche haben Sie das Ergebnis. Es hängt ein bisschen davon ab, wenn das eine schwierige Auswertung ist für den Pathologen, dauert es, und Spezialfärbungen gemacht werden müssen, dauert es vielleicht ein bisschen länger. Aber innerhalb von ein paar Tagen hat man das Ergebnis schon. In der Tat ist es so, man kann während der Endoskopie zum Teil schon eine Einschätzung machen, ist das ein gutartiger Polyp oder sind da zum Teil schon bösartige Anteile daran. Das ist dahingehend wichtig, weil man abhängig davon, welchen Eindruck man hat, man auch wählt, welche endoskopische Technik man wählt, um den Polypen abzutragen. Aber es gibt, die Geräte sind heutzutage so, dass man mit Farbfiltern praktisch die Oberflächenstruktur und auch mit Zoom Technik die Oberflächenstruktur so genau sich anschauen kann, dass man durchaus einen Hinweis kriegt, ist das eine regelmäßige Adenom, so heißt es der Fachausdruck, Oberfläche, oder ist das unregelmäßig oder sind diese Strukturen völlig unstrukturiert? Da hat man schon einen Eindruck darauf, ob das nicht was Bösartiges schon sein könnte oder ob der Polyp zum Beispiel eingesunken ist, ob er sich von seiner ob er sich von der Wand nicht mehr abheben lässt, wenn man ihn unterspritzt. Das sind solche Hinweise, wo man schon als Untersucher so ein bisschen Hinweis darauf kriegt, da könnten schon bösartige Anteile drin sein. Und je nachdem, wie das ist, wählt man dann die entsprechende Technik aus, wie man ihn entfernt. Oder dass man sagen kann, den entfernt man besser nicht, der geht direkt zum Chirurgen.
Okay, also das gibt's auch.
In seltenen Fällen, das war früher, also heutzutage ist es sehr selten, dass man das macht, dass man einen Polypen hat. Das sind dann sehr große Polypen natürlich, wo man sagt, naja, vielleicht ist primär doch ist besser, der Chirurg geht direkt dran. In der Regel wird aber versucht, diese Polypen, wenn eine Möglichkeit besteht, die endoskopisch zu entfernen und es auch von der Optik her sinnvoll ist, die endoskopisch zu entfernen.
Aber der Chirurg entfernt den dann auch mit einer Schlinge oder nimmt er dann tatsächlich ein Stück von dem Darm raus?
Der Chirurg wird dann praktisch eine Operation machen also das Darmsegment entfernen.
Okay. Wie geht es denn nach der Koloskopie weiter? Muss man sich ausruhen oder kann man direkt zum Alltag übergehen? Also Autofahren dürfen wir nicht, das haben wir. Und heiraten sollte man vielleicht auch nicht unmittelbar danach, weil gilt ja vielleicht sonst nicht.
Ja, genau. Also in der Regel sollte man sich schon den Tag dann ausruhen. Die meisten, es gibt Patienten, die springen direkt auf und sagen, was habt ihr denn, ich gehe jetzt nach Hause. Mhm. Die muss man natürlich ein bisschen ausbremsen. Aber in der Regel ist es so, man ist schon ein bisschen müde. Man ist auch, wenn man ganz ehrlich ist, manchmal auch noch so ein bisschen benommen. Ja, und also die Begleitpersonen merken das, wenn dann auf der Fahrt nach Hause irgendwas erzählt wird, was man vielleicht vorher ganz anders erzählt hätte oder so. Also so richtig, so 100% fit ist man nicht, dass man direkt wieder durchstarten kann. Also im Prinzip, wenn man an dem Tag, wo man die Darmspiegelung hat, soll man sich ausruhen zu Hause und dann kann es am nächsten Tag weitergehen.
Und was sind so die typischen Beschwerden nach der Untersuchung? Gibt es da welche oder ab wann sollte man dann doch nochmal den Arzt anrufen?
Also natürlich, es wird während der Darmspiegelung, damit man was sieht, Luft oder CO2 insuffliert. In der Regel ist es CO2, das ist ein bisschen angenehmer als jetzt die reine Luft. Und wenn jetzt eine Untersuchung sehr schwierig ist oder man hat eine längere Intervention, also es dauert es eben nicht nur, dass man guckt und es ist praktisch nichts da, sondern man muss tatsächlich viele Polypen abtragen oder größere abtragen, da kann es natürlich sein, dass man eine Menge Luft in den Körper oder in den Darm hinein pusten muss. Die entfernt man natürlich am Ende der Untersuchung, nur alles kann man bei so längeren Untersuchungen nicht entfernen. Da kann es durchaus sein, dass der Patient ein Druckgefühl hat und auch Blähungen und ein bisschen Schmerzen. Allerdings sollte der Bauch immer hinterher weich sein und der Patient sollte keine starken Schmerzen haben. Wenn nach einer Koloskopie starke Schmerzen auftreten, ist man als Untersucher gewarnt, dass man vielleicht doch noch mal nachschaut, ist wirklich jetzt alles in Ordnung, ist das nur die Luft oder muss ich mehr machen, ist nicht doch irgendwie vielleicht eine Komplikation. Also starke Schmerzen nach einer Koloskopie sollten in der Regel nicht sein. Wenn ja, sollten die aber relativ zügig verschwinden. In der Regel ist es aber so, die Patienten, man kann die Luft gut entfernen und die Patienten haben halt so ein bisschen das Gefühl, ja, es drückt ein bisschen, aber nicht schlimm und empfinden das jetzt nicht als sehr unangenehm.
Können man dann auch direkt wieder essen? Also oder sollte man vielleicht auf die Schweinshaxe erstmal verzichten? Oder
also in der Regel, wenn die Untersuchung komplikationslos gelaufen ist und Patienten gut ist, kann er danach direkt essen. Ob es dann die Schweinshaxe sein muss, das ist jedem selbst überlassen, aber es gibt keinen Grund danach zu sagen, er darf es jetzt nicht essen. Er muss halt wach sein. Das ist das Entscheidende.
Damit er sich nicht verschluckt.
Ja, aber ja. Genau.
Ja, das waren so meine Fragen. Ich hätte allerdings gerne von Ihnen noch so eine abschließende Einschätzung, dass wir vielleicht noch mal, was würden Sie sagen, was ist Ihnen noch wichtig, was haben wir vielleicht jetzt noch nicht besprochen oder wo werden Sie noch Wert drauf legen?
Also ich glaube, die wichtigste Aussage dieses Podcasts ist, dass man zur Darmspiegelung, das Angebot der Vorsorge wahrnimmt. Diese Untersuchung ab 50 ist ein Segen der Krebsprävention und hat vielen, vielen Menschen das Leben schon gerettet. Zum Beispiel die Patientin, die wir jetzt hatten, die war jetzt noch nicht mal 50, die war 40, die ist also praktisch aus dem Raster rausgefallen. Die hatten aber im Betrieb ein Screening-Angebot gehabt, da ist die hingegangen. Sie war völlig beschwerdefrei und da war der Bluttest im Stuhl war positiv gewesen. Deswegen ist sie beim Dr. Stolz untersucht worden. Und dann hat man einen sehr, sehr großen Polypen entdeckt, der wäre, wenn sie jetzt diese Untersuchung nicht
Jahren
gemacht
gekommen wäre.
Genau, ja. Der wäre ein Karzinom geworden, ganz ja. Sicher. Der ist wahrscheinlich jetzt noch kein Karzinom, aber das Entscheidende ist, dass man das Angebot wahrnimmt. Und das muss eigentlich die Hauptbotschaft dieses Podcasts sein. Keine Angst vor der Darmspiegelung. Das ist eine sichere Untersuchung. Ich kann es nur unterstreichen. Die Daten von 2019 bezüglich Vorsorgekoloskopie-Komplikationen, die sind im Promillebereich. Und die Komplikationen, die es gab, waren dann noch nicht mal viele, die stationär dann behandelt werden mussten. Und praktisch fast alle Patienten konnten die Komplikation so behoben werden, dass die ganz normal weiterleben konnten. Also keine Angst vor der Darmspiegelung.
Herr Dr. Stolz, haben Sie noch was Sie uns noch mit auf den Weg geben möchten?
Ich glaube, es gibt zwei Gruppen von Patienten in Deutschland. Da sind zum einen diejenigen, die sind untersucht worden, die haben ihre Koloskopie bereits hinter sich und von denen ist die ganz überwiegende Mehrheit sehr entspannt nach Hause gegangen, hat gesagt, lieber Himmel, wenn ich das vorher gewusst hätte, dass es mir nicht ist, natürlich das Trinken, aber ist doch egal, jetzt weiß ich, wo ich dran bin und mir geht's gut und ich kann planen und ich habe nichts. Und dann ist die andere Hälfte oder nicht mehr Hälfte, sondern ein kleinerer Prozentsatz an Menschen, die sind noch nicht untersucht. Und wenn die das jetzt hier hören und sind immer noch nicht überzeugt, dann ist mein Rat immer, sprechen Sie doch mit jemand aus Ihrem Bekanntenkreis, aus Ihrer Verwandtschaft. Irgendwer ist da unter Garantie schon zur Darmspiegelung gekommen. Und sprechen Sie einfach mit dem, machen Sie sich dann Ihr Bild. Diejenigen, die untersucht worden sind, werden Ihnen mit ganz großer Sicherheit dazu raten, werden Ihnen auch versuchen, das zu nehmen, was wir hier auch versuchen zu machen, nämlich die Angst zu nehmen. Und dann ist der Wert der Untersuchung für Sie überragend.
Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für dieses ausführliche Gespräch, für das Angstnehmen, für das Erklären, für das Dabeisein dürfen bei der Darmspiegelung, auch wenn es dem einen oder anderen Kollegen nicht so gut dabei gegangen ist. Aber es war auf jeden Fall wichtig und das ist auch der Grund, weshalb wir diesen Podcast machen. Das ist eben, dass wir wissen, wie wichtig solche Vorsorgeuntersuchungen sind und dass wir uns ganz, ganz sicher sind, dass man viele, viele schlimme Sachen damit verhindern kann. Dankeschön für Ihre Zeit und fürs Gespräch.
Sehr gerne, ich danke Ihnen.
Gern geschehen.